Sie vertrauen mir. Das hat Mark Zuckerberg mal auf die Frage geantwortet, warum ihnen über 4000 Kommilitonen an der Harvard University ihre Kontaktdaten und Bilder zur Verfügung gestellt haben. Und dann hat er noch etwas hinzugefügt, was eigentlich hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht zitierfähig ist. Dumbfax. Frei übersetzt mal bescheuerte Idioten. Ja, lang ist's her. Facebook, das von Zuckerberg gegründete Social Network, das hat einen Siegeszug rund um die Welt gemacht und demnächst steht der Börsengang an, der den Firmenchef dann auch offiziell zum Multimilliardär werden lässt, aller Voraussicht nach jedenfalls. Und aus den 4000 vertrauensseligen Mitgliedern von einst sind mittlerweile 845 Millionen geworden und da sind die Karteileichen noch nicht einmal mitgezählt. Herzlich willkommen zum Online-Talk auf D-Radio Wissen. Wir reden ja hier im Programm nicht gerade selten über Social Networks, aber dieses Mal dürfen dann auch Facebook-Freunde wie auch Facebook-Hasser dabei bleiben, denn wie immer bei uns in der Sendung geht es um eine Person, die wir näher kennenlernen möchten. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gessert, mit dabei ist hier mein Kollege Thomas Reinches.
Hallo.
Und unser Gast ist uns diesmal aus dem Ausland zugeschaltet, nämlich aus der österreichischen Hauptstadt Wien. Wie immer beginnen wir mit unserer kleinen Selbstvorstellungszeremonie, knapp und kurz in unserem Personality-Fragebogen. Ich beginne mal. Name?
Max Schrems.
Alter?
24.
Beruf?
Student.
Online seit?
Seitdem ich 10 bin, sowas. Der erste ISDN-Anschluss.
Homepage oder Webadresse?
www.europe-v-facebook.org.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Auch möglich.
Mein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht?
Kein Twitter.
Der erste Google-Treffer bei der Suche nach Max Schrems ist?
Ich glaube, ein freundliches Foto derzeit.
Ja, wo? Irgendwo? Ich habe mal nach. Ja.
Ja.
Ja, ich habe mal geguckt.
Schießen Sie los.
Sie das ist irgendwelche Nachrichtenseiten habe ich da gefunden. Naja, auf jeden Fall. Meine Offline-Hobbys sind?
Snowboarden, Radfahren, Skifahren und so weiter. Diese ganzen schönen Dinge im frischen draußen.
Und noch ein paar Entscheidungsfragen. Mac oder Windows?
Windows.
Facebook oder Google Plus?
Facebook derzeit.
Vertrauen oder Kontrolle?
Vertrauen.
Die Aktie von Facebook, kaufen oder nicht kaufen?
Nicht kaufen.
Ja, das waren ein paar kleine Ansagen. Maximilian Schrems, die erste Frage, Max oder Maximilian?
Im Pass offiziell Maximilian, aber de facto Max.
Ja. Sie studieren ja Jura. In welcher Fachrichtung denn und mit welchem beruflichen Ziel? Also wollen Sie da eher Anwalt, Richter oder Staatsanwalt werden?
Keines der genannten. Ich finde das Studium wahnsinnig spannend, was vielen Kommilitonen irgendwie nicht so geht anscheinend. Aber sozusagen die klassischen Berufsbilder damit irgendwie, das kann ich mir nicht ganz vorstellen, weil streiten das restliche Leben ist dann auch nicht irgendwie die Erfüllung. Aber schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt mein Österreich. Ne?
Das ist ja interessant. Also deswegen auch dann direkt die Anschlussfrage, was war denn dann, wir haben ein bisschen schon gesagt, es ist interessant, der Anlass, sozusagen die Motivation dafür, außer dass es interessant ist, ist es vielleicht dann auch irgendwie was mit Gerechtigkeitssinn zu tun hat oder ist es irgendwie Spaß an formaler Logik und dem Umgang mit rechtlichen Regeln oder eben ja die Aussicht auf einen später einmal ganz gut dotierten Job?
Es ist Logik und Gerechtigkeit irgendwie die beiden Dinge, die bei mir recht stark sind, während der gute Titeljob mir derzeit wahnsinnig wurscht ist. Insofern ersteres beides wahrscheinlich. Ne?
Wie weit sind Sie mit dem Studium? Also irgendwelche Prüfungen, die anstehen oder irgendwelche Visionen, wie es danach weitergeht, Praktikum, etc.?
Naja, im Sommer sollten wir mal fertig sein, wenn alles gut geht, wobei man das in Wien nie ganz genau weiß, wann man fertig wird. Anstehend dort Verfassungsrecht. Und was dann danach kommt, ist auch wieder die Frage. Derzeit würde ein Doktorat gerade schreien. Das wäre gerade sehr interessant, sich mal mit irgendwas ganz tief genauer beschäftigen. Was das dann genau ist, ist die Frage. Datenschutz wird sich natürlich wahnsinnig anbieten, aber gleichzeitig nach einem Zeitl ist dann auch die Lust daran dahin, wenn man schon so lange drüber spricht. Ne?
Ist denn, das ist ein Thema eben Datenschutz, was ja auch so ein bisschen hier mit IT und der modernen Welt zu tun hat. Eine andere Sache ist, die einem immer wieder auffällt, wenn man also Nachrichten aus dieser Sphäre verfolgt oder eigentlich auch aus der Wirtschaft natürlich, ist denn eigentlich die Bedeutung, die Juristen oder die ganze Juristerei heutzutage haben, ist das eigentlich noch im Lot? Also eigentlich so der berühmte Normalbürger und der berühmte gesunde Menschenverstand kommt ja da teilweise nicht so ganz mit. Kleines Beispiel aus der Computer- oder Netzwelt, da haben sich meinetwegen diese Woche wieder mal Apple und Samsung oder Apple und Google und Motorola behakt und dann geht es über irgendwelche Ecken von Tablet-Computern, es geht über Patente und die faire Nutzung und dann geht es um Verkaufsverbote und Milliardenforderungen. Also quasi sind Juristen heutzutage wichtiger als Erfinder oder Ingenieure und ist so ein Hickhack, so ein rechtliches, ist das wichtiger mittlerweile als die Frage, wie gut ein Produkt ankommt vom Verbraucher?
Teilweise leider ja, muss ich sagen. Also ich habe jetzt das letzte Jahr in den USA studiert und da ist natürlich der Anspruch sehr anders als bei uns. Also bei uns ist ja im Studium noch sehr diese Gerechtigkeit und höhere Richtigkeit irgendwie da drinnen im Jus-Studium. Während in den USA geht es halt wirklich nur darum, wo kann ich mir von wem irgendwelche Kohle holen und wie kann ich meine Mitbewerber blockieren und so weiter und so fort. Das ist halt ein sehr anderer Ansatz. Und gerade in diesen Patentstreitigkeiten schwappt es bei uns inzwischen auch schon ein bisschen rüber, wo man sich halt dann schon die Sorgen macht, ob das eigentlich alles Sinn macht. Ich bin der Überzeugung, dass sozusagen just dann sinnvoll ist, wenn der normale Bürger auf der Straße gleich entscheiden würde, so im Groben gesagt. Das ist ja auch irgendwie so demokratische Legitimation von dem, was Juristen dann sprechen. Am Ende sind wir eigentlich nur die Ausführer von dem, was irgendwie demokratisch entschieden worden hätte sollen, sagen wir so. Mhm. Und man sieht immer dann, wenn der Normalbürger auf der Straße vielleicht der Großteil das sehr anders sieht, dass vielleicht die juristischen Lösungen nicht ganz richtig sind. Ne? Wobei es ja viele Gebiete im Recht gibt, gerade diese ganzen IT-Dinge, die eben noch sehr neu ist, wo ich glaube, der Durchschnittsbürger noch nicht so ganz sein Bauchgefühl hat und auch die Juristen noch nicht so ganz ihr Bauchgefühl haben, wo sie sagen, das ist irgendwie so die logische, richtige Lösung. Und gerade im Datenschutz sieht man das sehr, wo man einfach noch sehr toll drüber streiten kann, was eigentlich jetzt okay ist und was nicht. Und da sind die Meinungen vielleicht viel weiter auseinander als wie, weiß Gott, im Verbraucherschutz, im normalen Vertragsrecht, solche Dinge, ne?
Das waren da jetzt sozusagen auch ein paar harte Worte in Richtung USA, wobei da fällt mir natürlich ein, eigentlich im Grunde genommen vom Mythos her ist ja da auch noch der Streiter für die Armen und Entrechteten, den gibt's ja da auch. Ne? Also hier so Filme wie Erin Brockovich oder so irgendwie oder Leute, die dann da so Sammelklagen gegen die Industrie machen und so, das hat ja auch dann so ein bisschen den Anspruch ja auch, aber natürlich ist da das große Geld im Hintergrund dabei.
Ja, Problem ist, dass ja, gerade bei diesen Riesenklagen in den USA dann der Einzelne relativ wenig bekommt, weil das meiste dann wirklich an die Juristen abgeht, also Kotalitis und Co. Das ist dann das Schöne dran, da gibt es dann zwar die 500-Millionen-Klage, aber am Ende bleibt für einen einzelnen Nutzer vielleicht, weiß Gott, 10 Euro übrig und das kriegt man dann in Form eines Gutscheins ausgezahlt oder sowas bei diesen Riesenklagen. Also das ist auch alles nicht so, wie das dann bei uns in den Medien teilweise sich anhört, aber ja, lange ja. Rede, kurzer Sinn.
Sie haben uns, wie alle unsere Gäste, immer so ein paar Bookmarks mitgebracht. Also Internetfundstellen, die irgendwie entweder interessant sind oder nützlich. Und da fange ich gleich mal, wo wir gerade über Ihr Studium und juristische Sachen sprechen, mit dem ersten an. Das ist hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so ganz bekannt oder populär. Das ist dann die Seite des österreichischen Rechtsinformationssystems ris.bka.gv.at. Können Sie da mal was zu sagen? Wofür ist das gut?
Das unerlässliche Tool des österreichischen Juristen. Da findet man alle seine Gesetze und alle Entscheidungen und all diese tollen Dinge drinnen. Und das Schöne dran, es ist so einfach zu verwenden. Also wer Google verwenden kann, findet da auch das Gesetz, wenn man sich kurz dran setzt. Gute Freunde von mir, die nicht Juristen sind, suchen da auch selber ganz gerne danach. Und ich finde es ein schönes Tool, weil es den Zugang zum Recht für den Normalbürger halbwegs möglich macht. Gerade im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu den USA, da gibt es im Prinzip zwei große Online-Firmen, die genau das Gleiche machen, nämlich diese Cases zusammensuchen und so weiter, aber da muss man ordentlich brennen dafür, dass man auch den Zugang zu dem bekommt, was einem eigentlich selber vorschreibt, was man zu tun hat. Und von dem her Hut ab für das, was da in Österreich hingestellt worden ist. Das Schöne ist, dass, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube, wir waren die Ersten, wo neue Gesetze nur noch online bekannt gegeben worden sind. Also es gibt keinen gedruckten Gesetzestext mehr, sondern das, was online da mit Signatur auf diesen Webserver gestellt wird, ist offiziell die Verlautbarung. Und also von dem her sind es da relativ modern eigentlich und es funktioniert auch wirklich toll. Also das ist was, da kann man halbwegs stolz sein als Österreicher ausnahmsweise mal.
Und das BKA bei Ihnen ist nicht wie bei uns das Bundeskriminalamt, sondern das Bundeskanzleramt, sehe ich hier auf der Seite. Der zweite Link, der ist jetzt relativ naheliegend bei unserem heutigen Gespräch, ist nämlich Facebook. Und das kennt man, da kann ich eigentlich direkt anschließen. Sie sind oder Sie waren immer noch bei Facebook? Wenn ja, warum?
Ich bin noch immer auf Facebook. Ich finde Social Media eine wahnsinnig tolle Sache. Also tolles System, tolle Kommunikationsmöglichkeiten. Das Problem, was wir derzeit an dem System haben, ist, dass wir geschlossene Systeme haben. Das heißt, wenn man es jetzt mit E-Mail vergleicht, kann ich bei Social Media nur innerhalb meines eigenen E-Mail-Providers schicken sozusagen oder mit Leuten kommunizieren. Und das hat so einen gewissen schwarzen Loch-Effekt gebracht. Und deswegen ist meiner Meinung nach halt derzeit faktisch Facebook das Einzige, wo man wirklich mit anderen Leuten kommunizieren kann. Man hat diesen Monopolisten und da hat man natürlich schnell das Problem, dass da der Markt nicht mehr dafür sorgt, dass irgendwie Blödsinnigkeiten schnell abgestellt werden, sondern da wird einfach so lang gemacht und bis man halbwegs Kohle draus kriegt. Und das sehe ich derzeit so das große Problem auf der ganzen Sache. Aber deswegen bin ich noch auf Facebook, weil es eine coole Sache ist. Aber es wäre schön, wenn man mal irgendwo den nächsten Schritt machen könnte in eine Art offenes Social Network oder sowas. Aber das ist natürlich noch einige Jahre entfernt.
Ja, da können wir vielleicht auch nochmal im Laufe der Sendung drüber sprechen, über irgendwelche Alternativen. Mhm. Auf jeden Fall, Sie sind da und eines Tages, da kamen Sie mal auf die Idee, sich eben bei Facebook über die dort über Sie gespeicherten und vorliegenden Daten zu erkundigen. Warum und mit welchem Ergebnis?
Angefangen hat das eben mit meinem Studium im Silicon Valley auf einer Uni dort, wo wir Datenschutzrecht gemacht haben. Und da war dann ein Sprecher von Facebook da, der uns irgendwie erzählt hat, sprich mir und den Amerikanern, wie europäisches Datenschutzrecht so ausschaut. Ja, und jeder, der in Europa schon mal Datenschutzrecht irgendwie sich angesehen hat, hat eine schnell festgestellt, dass das, was der sagt, einfach sehr weit weg ist von dem, was wir in Europa unter Datenschutzrecht verstehen. Und daraufhin haben wir ein Paper geschrieben und für dieses Paper haben wir als Grundlage sozusagen mal gebraucht, die Daten, die Facebook hat. Und jeder Nutzer kann ja in Europa von jeder Firma anfragen, was speichert über mich. Das hat 22 schöne E-Mails hin und her gebraucht mit allen möglichen Anschuldigungen und mir ist gesagt worden, dass ich einen gefälschten Ausweis verwendet habe und dass ich deswegen ins Gefängnis kommen könnte und solche Dinge. Auf jeden Fall schlussendlich habe ich dann diese PDF bekommen mit 1222 Seiten und das war dann relativ interessant, was da alles drinnen gestanden ist. Also sehr viel gelöschte Daten waren drinnen, sehr viel Daten, wo man nie gewusst hat, dass Facebook die eigentlich generiert und speichert und leider war doch nicht wirklich alles drinnen, aber es war sozusagen der erste Fundus, auf den man dann mal aufgebaut hat und das Schöne war halt in dem Fall, dass Facebook einem das Beweismaterial halt so richtig schön frei Haus geliefert hat, dass man dann direkt wieder zurückschießen hat können.
Tja, da gucken wir gleich nochmal genauer drauf. Wir sind bei der Radio Wissen beim Online-Talk und bei uns zu Gast ist der österreichische Jurastudent und Facebook, ich sag mal, Piesacker Maximilian Schrems. Für Anregungen, konkrete Vorschläge oder auch Kritik während der Sendung sind wir wie immer per Mail an wissen@diradio.de oder per Twitter unter @diradiowissen oder auf unserer Facebook-Seite zu erreichen. Und mein Kollege Thomas Reinches da hält ein großes Auge drauf, ich auch mal ab und zu. Und wir versuchen das auch im Laufe der Sendung hiermit noch einzubinden. Thomas, du bist bei Facebook, im Gegensatz zu mir nämlich. Warum jetzt mal vom beruflichen Interesse als Netzspezialist abgesehen?
Das berufliche Interesse war natürlich der Grund, mich da anzumelden, weil ich mir dachte, wenn ich über Facebook berichte, dann muss ich auch das von innen kennen. Aber inzwischen überwiegt dann doch die private Nutzung, muss ich sagen. Ich finde es einfach ein gutes Werkzeug, um mit dem Freundes- und Verwandtenkreis, der mittlerweile sehr verstreut ist über alle möglichen Länder, in Kontakt zu bleiben oder so auf dem Laufenden zu bleiben, was eigentlich so in meinem Umfeld passiert.
Also ich natürlich mit dem Beruflichen, ich kämpfe auch immer mit mir, ich müsste da eigentlich auch drin sein. Ich habe auch irgendwie so einen Fake-Account mal angelegt, um das ein bisschen so anzuschauen. Aber andererseits habe ich mir dann gedacht, so ungefähr nach dem Motto, wenn ich über ein Warzenschwein einen Bericht mache, dann muss ich auch nicht ein Warzenschwein im Keller halten. Aber das war echt bei mir der Anlass auch, dass ich damals diese Sache mit der Adressenweitergabe über das iPhone, dass da auch Kollegen von uns ja auch richtig Ärger gekriegt haben, wo dann plötzlich also Kontakte, die ihnen ein bisschen vertraulich waren, sich plötzlich gemeldet haben und gesagt haben, was ist denn hier los? Wieso geistert das in der Welt rum? Also das war so ein bisschen bei mir das oder was mich immer noch da abhält. Na gut, aber das ist dann offensichtlich auch bei uns, gehen da die Einschätzungen auseinander letztlich über Nutzen und Risiken. Thomas, du hast mal heute ausnahmsweise keine Retrospektive auf die Woche vorbereitet, auf die Webschau bei dir Radio Wissen, sondern bist ganz brandaktuell. Du hast das Wort.
Genau, jeden Tag bei die Radio Wissen, die Webschau um 9 und um 13 Uhr. Ja, und heute am Samstag möchte ich die jetzt mal nicht zusammenfassen, sondern das machen, was passieren will. Wenn es heute eine Webschau gäbe, dann würden wir nämlich mit Sicherheit auf das Thema ACTA schauen und das machen wir also jetzt auch mal kurz. In 60 deutschen Städten soll heute gegen das Anti-Piraterie-Abkommen ACTA protestiert werden. Und das, obwohl es ja gestern hieß, Deutschland stoppe jetzt erstmal den Ratifizierungsprozess. Nochmal kurz zur Erklärung. ACTA ist ein Handelsabkommen zwischen 12 Staaten ausgehandelt und der EU. Aber der Protest, obwohl das eigentlich ein Handelsabkommen ist, der kommt dann doch hauptsächlich aus dem Netz von Netzaktivisten, denn die sehen die Gefahr von Überwachung jeglicher Internetaktivitäten und somit die Gefahr von Zensur. Der Grund dafür, Internetprovider könnten durch ACTA als Störer mitverantwortlich gemacht werden für Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden. Ja, und dementsprechend werden jetzt also im Internet Proteste für heute vorbereitet. Es gibt zum Beispiel Druckvorlagen für Plakate, die man sich runterladen kann, beispielsweise bei fakeblog.de. Da fand ich dann ganz lustige Wortspielplakate. Zum Beispiel auf einem steht ACTA in den Vernichter mit einem Bild von einem Aktenvernichter unten drunter. Auch für Flyer gibt es Druckvorlagen, die sollen dann heute in Innenstädten in sogenannten Paper Storms massenhaft verteilt werden. Und wo welche Protestaktion stattfindet, das steht alles in einem eigenen Wiki dafür. Das zu finden ist unter stopacta-protest.info. Also da alle Informationen darüber, wo welche Aktion wann stattfindet. Das Ganze kann man sich in diesem Wiki auch in einer Google Map anzeigen lassen. Da sind die europaweiten Proteste drin verzeichnet. Mitfahrgelegenheiten werden auch über dieses Wiki organisiert. Also das Netz wird da richtig als Werkzeug genutzt, um für ein freies Netz zu demonstrieren und zu protestieren. Aber es werden natürlich auch Argumente über das Netz ausgetauscht. Das sind nicht nur die ACTA-Gegner, die sich da engagieren, sondern auch die Befürworter haben den Weg ins Netz natürlich gefunden. Zum Beispiel die EU-Kommission. Die hat nämlich jetzt einen Faktencheck ins Netz gestellt. Das sind zwei PDFs. In dem einen gibt's grundsätzliche Informationen über ACTA und das andere soll, Zitat, Aufklärung über Mythen bieten. 10 Mythen, die ACTA-Gegner verbreiten, werden da in ein etwas anderes Licht gerückt. So heißt es in dem PDF, Grundrechte wie Redefreiheit und Datenschutz würden ausdrücklich in ACTA als Grundprinzipien genannt. Es gehe nicht darum, Zivilrechte einzuschränken, sondern organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Ja, so viel mal als Übersicht zum aktuellen Webthema ACTA. Beobachten Sie als Jurist das auch, Max Schrems?
Ich bin in dem Fall eher der Medienkonsument. Es ist aber derzeit schon fast unmöglich, allen neuen Gesetzesinitiativen da irgendwie am Fuß zu bleiben und wirklich die auch durchzulesen und voll zu verstehen, weil ja wirklich im Wochentakt irgendwie neue Dinge herausschießen. Man sieht irgendwie wieder so ein bisschen dieser Machtkampf im Netz jetzt auch auf der juristischen Schiene immer stärker und stärker wird. Ich glaube, so die ersten 10 Jahre haben wir uns das erste Mal ein bisschen angeschaut, was da genauer passiert und schön langsam probiert man halt da auch immer weiter reinzukommen. Und es wird spannend. Ich meine, die ganze Datenschutz-Facebook-Frage fällt ja auch unterm Strich auf den Punkt hinaus, wer hat am Ende sozusagen mehr Macht im Netz, irgendwie ein großer Konzern über meine Infos oder ich als Person. Also von dem her ist es relativ interessant, aber es ist einfach schon so viel, was da daherkommt. Und es ist auch sehr abstrakt immer, wie das alles funktioniert und so weiter. Und dann gibt es die ganzen Mythen und Co. Das ist wirklich schwierig, glaube ich, auch für den Normalkonsumenten, der andere Dinge im Leben auch noch zu tun hat, irgendwie da halbwegs eine Übersicht zu behalten. Es ist relativ verwirrend inzwischen schon. Ne?
Mhm. Aber mit dem juristischen Sachverstand sind Sie da jetzt noch nicht so intensiv eingestiegen, dass Sie sagen könnten, die eine Seite hat recht oder die andere?
Ich bin ein Freund, erst eine Meinung zu äußern, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, was da genau underlying ist und nicht sozusagen mal dem nachzuschreien, was über diverse YouTube-Richtigstellungen, Videos, sonst irgendwas verbreitet wird. Mhm. Insofern kann ich noch nichts Hundertprozentiges dazu sagen.
Wie sind denn die Reaktionen in Österreich eigentlich?
Ich weiß, dass heute, ich glaube, in Wien, Salzburg und Linz auch eine Demo ist. Das ist so mein letzter Informationsstand gewesen, wobei das auch sicher schnell im Internet herauszufinden ist. Und ich bin am Überlegen, jetzt nachher schon noch zu schauen, wo in Wien was abgeht und mich da anzuhängen. Wobei ich auch derzeit gerade froh bin, wenn ich meine Ruhe habe. Also das ist gerade der Entscheidungsstand bei mir. Aber es ist medial sehr groß bei uns eigentlich auch. Es ist auch interessant, weil der ORF, also unser staatlicher Rundfunk da, gerade online recht viel in die Richtung Datenschutz und Medien und so weiter auch auf der allgemeinen Seite immer präsentiert. Da gibt es einige Journalisten, die da sehr dahinter sind und das permanent reinfüttern. Also ich glaube, dass der Informationsstand halbwegs okay ist derzeit auch.
Jetzt kriegen wir wieder die Kurve in Richtung Facebook, denn das amerikanische Pendant zu ACTA, das ist SOPA. Auch dagegen gab es ja schon viele Proteste, angeführt auch von großen Unternehmen wie Google. Mozilla war auch dabei und Wikipedia hatte sich ja selbst abgeschaltet für einen Tag. Und Mark Zuckerberg hatte sich ja auch gegen SOPA ausgesprochen. Allerdings war er damit etwas spät dran und sein Kommentar war auch etwas verhalten. So wurde das jedenfalls aufgenommen. Und aus Protest abgeschaltet wurde Facebook natürlich auch nicht vorübergehend. Haben Sie ihm denn seine SOPA-kritische Haltung abgenommen?
Nee, es ist so ein Schwall gewesen, der relativ schnell gegangen ist. Ich habe vor allem die Wikipedia wirklich sozusagen mutig gefunden, das einen Tag vollkommen zu blockieren. Das kann sich natürlich auch in Unternehmen, was Kohle machen will, so wie Facebook, nicht leisten. Ich habe auch von Facebook relativ wenig in die Richtung gehört. Also ich muss aber wirklich dazu sagen, dass ich derzeit mit dieser ganzen Datenschutzthematik so überladen bin, dass ich wirklich rundherum auch sozusagen derzeit leider leichte Scheuklappen sozusagen faktische habe, wo ich so das ganz detailliert auch nicht mitbekomme und so weiter. Ich kenne bloß allgemein die Facebook-Aussagen, die halt immer eher vage sind und in alle Richtungen sozusagen verstanden werden könnten und selten sehr explizit sind. Und ich gehe mal davon aus, das wird in dieser Geschichte auch in dem Fall so gewesen sein. Ne?
Okay, und es gibt noch ein weiteres aktuelles Netzthema mit Facebook-Bezug, auf das ich heute Morgen beim Surfen gestoßen bin, nämlich auf die Schlagzeile: Amtsgericht lässt Facebook-Account beschlagnahmen. Das habe ich im Blog Internet Law vom Anwalt Thomas Stadler gelesen. Es geht darum, dass das Gericht durch die Beschlagnahme des Facebook-Accounts an die Kommunikation eines Angeklagten gelangen will. Das Problem nur, der Beschlagnahmebeschluss, der kann in Deutschland eigentlich an niemanden so richtig zugestellt werden. Ich zitiere mal aus dem Blog. Der Jugendrichter hat von Facebook hierzu die wenig überraschende Antwort erhalten, dass deutsche Angestellte von Facebook nicht in der Lage seien, auf die Nutzerdaten zuzugreifen. Facebook hat vielmehr auf seine europäische Niederlassung in Irland verwiesen. Eine Antworttechnik Facebooks, die man aus dem Datenschutzrecht kennt, schreibt Thomas Stadler. Also Ihnen müsste das bekannt vorkommen.
Naja, das ist auch das, was Sie im Bericht lang und breit sagen. Facebook hat eine witzige Unterscheidung zwischen Inhaltsdaten und sozusagen anderen Daten. Das heißt, die anderen Daten geben Sie derzeit aus Irland allen Behörden raus, solange das irgendwie unterschrieben ist und halbwegs einen guten Eindruck macht, so könnte man unjuristisch sagen. Während Inhaltsdaten Sie nur rausgeben, wenn Sie sozusagen einen in Irland durchsetzbaren Bescheid haben. Das heißt, die sonstigen europäischen Behörden müssen um Amtshilfe in Irland ansuchen und die dortigen Behörden leiten es dann an Facebook weiter und dann kriegt man den Rest sozusagen auch raus. Was ich interessant gefunden habe, ist, dass es jetzt aus Datenschutzperspektive in dem Fall eigentlich gesetzlich nicht so den großen Unterschied gibt zwischen Inhaltsdaten und Nicht-Inhaltsdaten. Das heißt, entweder ich bin rechtlich verpflichtet, das rauszugeben, oder ich bin es nicht. So dieses, wenn es gut ausschaut, dann geben wir eh mal allgemein raus. Diesen Ansatz, den habe ich gesetzlich nicht so ganz gedeckt gefunden. Aber das ist derzeit so die Praxis von Facebook und das trifft sich auch mit dem Fall vollkommen.
Und in dem zweiten Anwaltsblog beim lawblog.de habe ich dann auch gelesen, es könnte auch sein, dass die irische Niederlassung sich auch für nicht zuständig erklärt und das Ganze dann noch in die USA geht, dann kann sich das natürlich in die Länge ziehen und der Angeklagte, der jetzt dann auch Bescheid weiß, der kann in der Zwischenzeit dann seine Kommunikationsdaten bei Facebook löschen, wobei, was löschen bei Facebook heißt, das werden wir dann wohl gleich auch noch diskutieren.
Ja, da werden wir noch weiter drüber sprechen, genau. Ja, Maximilian Schrems aus Wien ist zu Gast bei uns beim Online-Talk bei der Radio Wissen. Und dann kommen wir eben mal langsam zum am Anfang der Sendung angekündigten Themenkomplex, nämlich nochmal zu der Frage, warum mittlerweile so ein Großteil der Weltbevölkerung, können wir fast schon sagen, einem gewissen Mark Zuckerberg ihre Daten überlassen. Die Frage, ob sie ihm halt zu Recht vertrauen oder möglicherweise, da muss ich mich jetzt in die ganze Welt direkt entschuldigen, ob sie möglicherweise Dumbfucks sind. Ja, oder um die Frage, ob diese ganzen Bedenken um Datenschutz oder Nicht-Datenschutz jetzt möglicherweise schon vollkommen egal sind oder jedenfalls nicht mehr zeitgemäß. Eins steht jedenfalls fest, Ihnen, Herr Schrems, sind sie nicht egal. Sie haben laut eigener Aussage auf der Website, oder nee, das habe ich woanders gelesen, eigentlich nichts gegen Facebook, das haben wir ja auch gerade schon gehört, sie sind ja auch weiterhin dabei, aber sie haben 22 Anzeigen oder Beschwerden bei der irischen Datenschutzbehörde, da haben wir gerade gehört, die sind zuständig, da haben sie das eingereicht. Worum geht's da und was ist das Ziel sozusagen dieser Beschwerden?
Die Beschwerden sind 22 Einzelteile. Der Hintergrund ist, die meisten sind auch recht kurz. Wir wollten das bloß irgendwie gliedern, dass das irgendwie besser abarbeitbar ist. Deswegen sind es 22 Einzelne. Im Prinzip geht es in allen um zwei Fragen. Die eine Sache ist Kontrolle. Also wenn ich als Nutzer da was reinstelle, habe ich am Ende wirklich halbwegs die Kontrolle über das, was passiert damit. Weiß ich, was Facebook damit tut zum Beispiel. Und das ist auch schon der zweite Punkt. Das ist die Transparenz. Die Frage, was tut Facebook genau mit den Daten? Und ich kann jetzt, nachdem ich ein Jahr lang wirklich jedes Futzal, was Facebook publiziert, über was sie tun und was sie speichern, noch immer nicht hundertprozentig genau sagen, welche Infos sie für was verwenden, was sie überhaupt allgemein speichern, wie Sachen gelöscht werden oder nicht. Das heißt, sie sind schon sehr intransparent. Und genau diese zwei Punkte ist eigentlich das, um was es am Ende im Datenschutz geht. Typischer Fall, wie wir schon das Löschen angesprochen haben. Derzeit ist es so, bei vielen Datenkategorien, wenn ich das auf Facebook lösche, wird es de facto nur von mir versteckt. Also es wird unsichtbar, aber Facebook speichert die Dinge weiter in seinen Datensätzen und verwendet es auch weiter. Und das ist eben diese klassische Nutzerkontrolle, um die es geht. Und das bricht sich dann runter in hunderte, also in diese 22 einzelnen Anzeigen mit jeweils 5 Unterpunkten oder sowas. Aber damit kann man es schön zusammenfassen, um was es im Prinzip eigentlich geht bei der ganzen Sache.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen oder wir haben es auch gerade schon mal gehört in dem Fall eben der rechtlichen Bezugnahme hinterher auf so Postings. Sachen werden eben gar nicht richtig gelöscht und da war auch am Anfang der Woche zum Beispiel wieder entsprechende Details waren bekannt geworden. Da hat das Online-Computer-Magazin Ars Technica hat nochmal so einen Fall dargestellt, wo also Bilder, die vor 3 oder 4 Jahren gelöscht waren vom User, dann immer noch drauf sind und die sind immer noch drauf. Und da hat dann zum Beispiel beim Heise-Forum hier in Deutschland, das führende Computer-Forum, hat da so ein Anwender so ein kleines Dramolett geschrieben nach dem Motto, so irgendwie Mama sagt irgendwie, Facebook, lösch du mal bitte die Bilder und dann, nur so tu. Und dann irgendwann später, Mama, wieso sind die Bilder noch nicht gelöscht? Ah ja, das hat so ein bisschen lange gedauert. Das ist jetzt für dich nicht mehr sichtbar. Ich lösche sie aber wirklich jetzt. Und dann wieder hinterher, hör mal, wieso sind die Bilder denn schon wieder da? Und dann die Antwort, ja, sorry, das hat wohl irgendwie nicht funktioniert. Das in 1,5 Monaten sind die aber wirklich jetzt echt ohne Scheiß weg. Vertrau mir einfach. Und dann steht da drunter, Fortsetzung folgt. Können Sie das nachvollziehen, dieses Dramolettchen?
Ja, das ist genau, was Facebook derzeit macht. Ich meine, es ist ein Misch aus einerseits nicht löschen wollen und andererseits technisch einfach nicht ein wirkliches, im Englisch sagt man sound, also irgendwie stabiles System zu haben. Ich habe immer mehr den Eindruck, auch wenn man mit den Vertretern von ihnen spricht, dass es im Prinzip ein Studentenprojekt ist, auf das einfach diese riesig fette Plattform obendrauf gesetzt worden ist. Und die Foundation von dem Ganzen ist aber noch immer sehr schwach teilweise. Und das sind dann eben so Dinge wie in diesem Bericht, wo dann seitenlang erklärt ist, warum sie technisch nicht in der Lage sind, gewisse Dinge wieder zu finden, zu löschen, weil gewisse Links im System nur in eine Richtung gehen und man dann sozusagen, wenn man vom Nutzer aus sozusagen das Ganze rauslöschen will, diese Posteintrags einfach gar nicht mehr finden kann und so weiter und so fort. Und andere Fälle sind einfach, wo sie ziemlich klar die Sachen einfach weiter behalten wollen, damit sie irgendwelche tollen Dinge damit tun. Typischer Fall, was vollkommen banal ist, aber ein Fall von vielen, sind dieses Anstupsen, was es auf Facebook gibt. Und wenn man so einen Anstupser bekommt, kann man den dann nachher löschen und dann ist er halt weg. De facto wird er aber immer nur unsichtbar und man sieht dann halt, wer vor 5 Jahren sich wann, wie, wo angestupst hat. Typischer Fall ist eben gelöschte Freunde, wo du eine ganze Liste hast von allen Freunden, die dich gelöscht haben oder die du gelöscht hast, was teilweise wahnsinnig spannend ist, rauszufinden, wer einen gelöscht hat und so. Aber da geht es auch darum, dass sie dann teilweise damit ihre Systeme irgendwie verbessern wollen, dass sie halt, weiß Gott, beim Freunde vorschlagen, dann das irgendwie reinberechnen wollen, wo dann aber teilweise immer die Frage stellt, ist es wirklich notwendig, das unendlich zu speichern oder reicht's aus, weiß Gott, sowas, ein paar Monate, weiß Gott, ein Jahr, was auch immer zu speichern. Und da ist auch teilweise einfach wirklich das Kalkül dabei, umso mehr wir wissen über den, umso mehr können wir verwenden. typischer Fall ist jetzt auch für die Timeline zum Beispiel. Also da wird ja auf dem Profil sozusagen sehr viel angereichert von Teilen, die man eigentlich nicht mehr gefunden hat. Typischer Fall sind zum Beispiel Events. Also wenn ich jetzt irgendwelche Events habe, sind die derzeit praktisch nicht mehr auffindbar, wenn die 5 Jahre her sind. Im Datensatz sind alle noch drinnen und die werden jetzt dann auf die Timeline wieder zurück rein importiert und sie sind halt ein bisschen so nach dem Motto, speichern wir mal sicherheitshalber alles, weil vielleicht könnten wir in der Zukunft mal irgendwie wieder ein neues Projekt haben, wo wir die Daten brauchen könnten. Für Nutzer ist es natürlich wahnsinnig intransparent, was da jetzt eigentlich da ist, weg ist und so weiter.
Mhm. Vielleicht, ich sage nochmal ganz kurz als Nachklapp um der Gerechtigkeit halber, Sie haben es gerade schon selbst angesprochen auch, Sie haben ja gesagt, dass die argumentieren so ein bisschen oder Sie haben es gerade selbst so eingeschätzt, das ist eine Plattform, die so ein bisschen studentisch aufgebaut ist und darüber ist eine Riesenkiste. Auch nochmal eben haben andere User hier beim Heise Forum auch darauf hingewiesen, das ist halt schon ein Unterschied, ob ich auf meinem Einzelrechner eine Sache lösche oder halt wirklich auf einer Struktur, die wirklich auf einer Serverfarm oder auf einer verteilten Struktur auch mit jeweiligen weiteren Backups liegt sozusagen, das dann wirklich de facto zu machen und dann ist auch noch ein Gegenargument so gewesen, das findet ja jetzt halt nur jemand, der diesen Link schon mal original kannte und dann hätte es sich damals eh kopieren können. Also das ist mal der Gerechtigkeit halber die Gegenargumente und Thomas signalisiert, er hat noch Feedback.
Genau, bei Facebook und bei uns auf der Seite wird schon heftig diskutiert und gerade hat jetzt auch Florian Nünlist was geschrieben zu dem Thema, was wir hier gerade besprechen. Er meint, wenn Facebook erlauben würde, Daten auch endgültig zu löschen, würde das dem Erfolg der Strategie nicht im Wege stehen. Plus die Einstellung der Nutzer gegenüber Facebook würde sich verbessern und das Teilen viel leichter, da sich keiner zweimal überlegen würde, etwas zu teilen, mit der Gewissheit, es später wieder endgültig löschen zu können. Also gehört das jetzt zur Strategie von Facebook, diese Daten aufzuheben und haben die für Facebook noch einen Wert oder nicht? Wissen Sie das?
Nein, es ist derzeit schon die Strategie, wir behalten uns alles, was wir irgendwie behalten können und es hat für sie durchaus einen Wert, gerade in Richtung Analyse und Co. etwas zu tun. Das Problem ist, dass sie es nicht genau sagen. Wenn ein Nutzer auf einem offenen Online-Forum was postet, wird keiner große Datenschutzbedenken haben, wenn er genau weiß, wenn er da mit seinem bürgerlichen Namen laut in die Welt was rausbrüllt, was nie mehr löschbar ist, dann weiß er, zu welchen Bedingungen er das tut. Auf Facebook weiß man das derzeit nicht, weil man wird gesagt, naja, ich kann eh alles einstellen, es können dann nur Freunde sehen und ich kann die Einstellungen ändern. Und ich kann es jederzeit wieder löschen, wenn ich will. Und das bringt natürlich Leute dazu, viel mehr zu posten, als wie was sie öffentlich auf einer Webseite machen. Das ist ja genau das, was ja oft sozusagen vorgeworfen wird, die Jugend, die nicht weiß, was sie da genau reinstellt und da viel zu viel hineintut und so weiter. Und wenn aber Facebook sozusagen mehr Daten bekommt, dadurch, dass es den Nutzern diese Möglichkeiten anbietet oder zumindest vorgaukelt, dann müssen die auch wirklich konsequent so umgesetzt werden. Und das ist eben das, wo schlichtweg Facebook eigentlich eine Verarsche betreibt, dem Nutzer in Sicherheit wie die es de facto nicht gibt aus Wirtschaftsinteressen und Co. Und das ist genau der Punkt, wo wir eigentlich eingehakt haben und gesagt haben, wenn schon, denn schon. Also wenn ihr sagt, alles nur mit Freunden, ich habe alle Möglichkeiten da, dann mag ich die auch voll haben und nicht nur sozusagen so weit verarscht werden, dass ich glaube, ich hätte sie und in Wirklichkeit wird das im Hintergrund alles weiter gespeichert und ist de facto unlöschbar. Ne? Besonders schlimm in meinem Fall waren die Nachrichten. Also das ist das, was sehr unterschätzt wird, ist, auf Facebook werden die Nachrichten ja zentral gespeichert, nicht wie beim E-Mail auf verschiedenen Providern verteilt und so weiter oder auf verschiedenen Computern verteilt. Und da war es zum Beispiel sehr interessant, weil ich habe meine Nachrichten gelöscht großteils. Trotzdem hat man, nachdem das ein PDF-File war, einfach eingeben können, weiß Gott, die verschiedenen politischen Parteien in Österreich, hat man sofort herausgefunden, was ich gewählt habe, weil ich mit Freunden drüber gechattet habe. Dann hat man relativ schnell herausgefunden, zum Beispiel geistige, also psychische Probleme von Freunden, weil ich mit jemandem anderen hat mich darüber angeschrieben, was ich dazu sage und so weiter und so fort. Und das sind halt so die Sachen, wenn man das auf Facebook bekommt, geht man halt schon davon aus, wenn ich das jetzt irgendwie alles wieder lösche, dass das auch wirklich dahin geht. Und mein Lieblingspunkt im irischen Bericht da ist, Facebook hat gesagt, dass wenn alle eine Nachricht löschen, dann ist sie auch wirklich endgültig weg, also alle, die mit dieser Nachricht in Verbindung stehen. Das konnte aber derzeit nicht überprüft werden. Und es sind dann schon die Dinge, wo man zum Beispiel, wenn man Vorratsdatenspeicherung damit vergleicht, wo wirklich nur die Verbindungsdaten gespeichert worden sind und das schon sehr skandalös war. Hier werden die gesamten Inhaltsdaten über Jahre und Jahre und Jahre gespeichert und sind de facto unlöschbar.
Jetzt haben Sie ja gerade angesprochen,
schlimm, ne?
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, den Adressaten eigentlich dafür, der jetzt gerade zuständig ist, irische Datenschutzbehörde. Mhm. Die hat ja schon mehrmals Stellung genommen dazu und das klang also für mich, oder wahrscheinlich nicht nur für mich, das klang relativ zahm. Da waren ja auch so irgendwie Reaktionen von Facebook, man würde das eventuell mal in Betracht ziehen, so gewisse Änderungswünsche. Sind das Datenschutzweicheier in Dublin?
Ja. Also das ist wirklich traurig, was dort in Dublin abgeht. Es ist auch wahnsinnig viel Lobbying involviert, muss man sagen. Also ich habe das selber miterlebt bei einer Konferenz in Wien, wo die diversen Minister und Abteilungsleiter und sonst irgendwas natürlich alle per Du waren mit dem Richard Allen, der, also Englisch per Du, sprich Vorname, mit dem Richard Allen, der da irgendwie zuständig ist. Wir haben dort dann Mittag gegessen und dort ist permanent ein Wauwau vom irischen Außenministerium daneben gesessen, der dann eine Stunde lang permanent Facebook verteidigt hat neben mir. Also da fragt man sich dann schon als Bürger, ob da eine Behörde ist, die ernsthaft was tut. Es wurde auch von anderen Behörden, also von den meisten hinter vorgehaltener Hand, sehr stark kritisiert, wie dieser erste Bericht in Irland ausschaut. Der Einzige, der meines Wissens das laut und deutlich gesagt hat, war der Thilo Weichert aus Schleswig-Holstein. Das ist schon problematisch, weil die irische Behörde wirklich zum Beispiel in ihrem Bericht jegliche rechtliche Würdigung unterlässt. Das heißt, sie sagen halt, gewisse Dinge sind unacceptable. Sie sagen aber nicht, dass es illegal ist, obwohl es vollkommen klar ist, es steht da noch eine lange Liste, dass das alles geändert werden muss. Und Facebook hat dann zum Beispiel sofort geschrien, die irische Behörde hat festgestellt, dass das, was sie tun, alles legal ist. Weil es steht ja, Schlussfolgerung, nicht ausdrücklich drinnen, dass es illegal ist. Und man sieht schon, wie die sehr den Kuschelkurs fahren mit IT-Firmen. Der Hintergrund ist halt, dass Irland derzeit knapp am Bankrott ist, sehr viele IT-Firmen dort hat und die überhaupt nicht vergrausigen will. Also in Irland sitzt ja nicht nur Facebook, sondern auch Google und Microsoft und Co. Und die machen, der Großteil davon, laut Medienberichten, da kann ich mich nur drauf berufen, machen dort ein System, das nennt man Double Irish Agreement. Das heißt, das ist im Fall von Facebook so ein Karussell, das geht über die Niederlande und die Cayman Islands. Und damit zahlen die dadurch, dass sie diesen Hauptsitz weltweit in Irland haben, ca. 2%, also 2% Körperschaftssteuer, während man in den USA ja 35 zahlt. Und normalerweise in Irland wird man 15 zahlen. Ich habe da auch diesen Vertreter vom irischen Außenministerium drauf mal so kurz angesprochen. Und es kam dann ein freundliches Grinsen zurück, so, ja toll, da kriegen wir haufenweise Jobs und haufenweise Firmen. Also es ist halt, man sieht so, Irland betreibt dieses Business-Friendly-Dumping, also wenig Steuern, wenig Regulierung, lassen wir sie einfach tun, was sie wollen. Es ist halt das Problem, dass die halt auch eigentlich in einem europäischen Rechtsrahmen sind und wir haben ja zum Beispiel die Hoheit über Datenschutz abgegeben, jetzt aus deutscher oder österreichischer Sicht an unsere anderen 27 Partner. Wenn dort der Hauptsitz ist und dann muss man natürlich auch erwarten, dass die das ernsthaft durchsetzen und das ist in Irland derzeit überhaupt nicht gegeben.
Tja,
ein letztes Ding, was natürlich noch recht spannend ist, ist, wir kriegen in Irland derzeit auch überhaupt keine Akteneinsicht. Also wir haben bis zu dem Treffen vom Montag eigentlich nicht offiziell gewusst, was Facebooks Gegenargumente sind, was auch unter allem, was so in einer europäischen Menschenrechtskonvention steht, unter Artikel 6 und Co. einfach sehr jenseitig ist und eigentlich etwas ist, was man sich in Russland erwarten würde, aber eigentlich nicht in Irland. Ne?
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, schon Treffen am Montag. Da wollen wir jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen. Ihre Website, die heißt ja Europe versus Facebook. Das ist ein bisschen ein großer Anspruch. Und auch wenn das ganze Anliegen ja eben von der EU-Kommission und von europäischen Datenschützern an, haben Sie vorhin schon gesagt, hier in Deutschland ja sehr wohlwollend betrachtet wird. Auch die haben ja wirklich ganz erhebliche Bedenken an der Geschäftspraxis von Facebook. Sie sind aber letztlich erstmal eine Einzelperson. Sie sind jetzt nicht demokratisch oder per juristischem Mandat jetzt legitimiert oder beauftragt. Das alles ist Ihnen selbst auch klar und da haben Sie ja auch selbst schon quasi sich drüber selbst dann beklagt, dass das so ist. Aber trotzdem haben sich am Montag eben jetzt Vertreter von Facebook mit Ihnen am Wiener Flughafen getroffen, um so ein bisschen die Fronten auszuloten. Wie lief das ab und was ist dabei rausgekommen?
Ja, also das war eben unser Hauptproblem, dass wir einfach nicht demokratisch da legitimiert sind. Für mich ist es vollkommen absurd, da als Student mit denen zu verhandeln und da jetzt irgendwie zum Beispiel, weil oft von Verhandlungen geredet wird, so in die Richtung, wenn ihr den einen Button ändert, dann vergessen wir über den zweiten Button. Das haben wir auch von Anfang an klargestellt, dass es das nicht sein kann, weil wer bin ich, dass ich ihnen da irgendwie die Absolution irgendwie erteile. Deswegen war es uns wichtig, dass wir sozusagen mal Informationsaustausch haben, das halbwegs transparent machen, circa zusammenfassen, über was alles gesprochen worden ist. Das ganze Gespräch war eigentlich in sehr angenehmer Atmosphäre, muss man sagen. Sie sind auch überhaupt jetzt nicht so bösartig bisher gewesen, haben uns nicht probiert, irgendwie zu Tode zu klagen oder sowas in die Richtung. Es hat doch immerhin 6 Stunden gedauert, war sehr intensiv, alles auf Englisch. Was wir sehr spannend gefunden haben, ist, dass wir sie deutlich mehr getrieben haben als sie uns. Also das Gespräch ist wirklich sehr von unserer Seite gepusht worden und wir haben natürlich schon die berechtigte Angst gehabt, da ist ein paar Studenten vis-à-vis den Obermenschen von Facebook da sozusagen die passive Rolle einzunehmen, was witzigerweise gar nicht war. Was erschreckend war, ist, wie unprofessionell sie teilweise sind. Also es sind viele Sachen angesprochen worden, jeder erstsemestrige Jurastudent ihnen rot anstreichen in den Geschäftsbedingungen von Facebook zum Beispiel. Ja. Dass die das nicht genauer sich angeschaut haben, ist halt schon sehr peinlich. Viel gestritten ist worden, und das ist exemplarisch für wie die Gespräche abgelaufen sind, ist über die Frage der Zustimmung. Vieles im Datenschutz geht ja nur dann, wenn der Nutzer dem richtig zugestimmt hat. Und nach irischem Recht, und das ist europaweit ziemlich gleich, muss diese Zustimmung eindeutig sein, muss informiert sein und muss spezifisch sein. Also ganz konkrete Datenverwendung muss da zugestimmt werden in vollem Wissen, was da eigentlich passiert. Das ist eine relativ schwierige Sache für ein Unternehmen, dass sie sozusagen da eine gültige Zustimmung bekommen. Und Facebook hat da teilweise zum Beispiel argumentiert, solange die Nutzer nicht Nein gesagt haben, ist das ja so eine gültige Zustimmung. Wo ich gesagt habe, wenn das so ist, dann kann eigentlich weltweit jede Daten von jedem verwenden. Wenn ich nicht aktiv Nein sage, dann müsste ich jeden Tag 10.000 Unternehmen permanent Nein sagen, damit die nicht mit meinen Daten aufhören, was sie wollen. Also das sind einfach Argumente gekommen, wo wir dann in die Richtung waren, da braucht man nicht drüber reden, reden wir lieber über irgendwelche Dinge, wo wir eher einer Meinung vielleicht sind oder eine Meinung finden können. Und Ziel der Gespräche war eben von Anfang an so ein bisschen die Infos rauszubekommen, ihre Gegenargumente zu bekommen und gewisse Sachen sozusagen aus den Anzeigen streichen zu lassen. Typischer Fall bei einer Anzeige ist, dass 5, 6 Sachen sind, die wir als illegal sehen. Einer davon ist hausnummer die Zustimmung und ein anderer ist die Information. Und zum Beispiel auf dieser Front der Information sind sie uns vorkommen, als wenn sie sehr, sehr genau zugehört haben, was wir vorschlagen, wie man die Nutzer ernsthaft und voll informieren kann, was da eigentlich passiert. Und auf der Seite geht recht viel. Was uns wichtig war, ist, dass wir eigentlich bei allen Anzeigen immer dazu geschrieben haben, wie kann man es richtig machen. Also wir wollten jetzt nicht dastehen als die sagen, alles böse und alles schlecht und sperrt am besten die ganze Plattform zu, sondern das Ganze immer mit einem positiven Ansatz zu machen, wo halt dann dabei steht, schaut's, wenn man die Sachen auf die 1, 2 Kleinigkeiten verzichten würde und das ein bisschen anders organisiert, sind wir wieder voll im Rahmen und das ist vollkommen unproblematisch. Und da haben sie dann schon teilweise auch sozusagen die Ohren weit aufgesperrt und das dick mit 3 Rufezeichen notiert sozusagen, wie man es machen kann. Also
Sie haben das ja auch so angedeutet, so ein bisschen, dass ja eigentlich das auch in Facebooks Interesse sein müsste, dass die selbst eine Rechtssicherheit kriegen in Europa.
Ja, das war eben der Hintergrund von dem Treffen auch. Also anfangs war es eben so, dass nach dem ersten Bericht sie so in die Richtung waren, hurra, die Iren haben machen eh nichts Ordentliches. Und ich habe dann mit Richard Allen 2-mal telefoniert und habe ihm gesagt, unterm Strich steht in diesem Bericht aber auch nicht drinnen, dass das irgendwie legal ist. Ihr wisst, da steht ganz allgemeines Blabla drin in diesem Bericht, wo ich als Unternehmen auch nicht wüsste, wann ich endlich aus dem Schneider draußen bin. Und ich glaube schon, dass Facebook weiß, dass sie früher oder später in Europa danach geben müssen. Die Frage ist, wie lange können sie es noch rausziehen sozusagen? Und es war dann interessant, weil natürlich nur wir derzeit die Möglichkeit haben, einen Antrag in Irland zu stellen auf eine formelle Entscheidung, die dann wirklich auch rechtsgültig ist und die man dann von mir aus auch im Gericht bekämpfen kann. Und da hat man gemerkt, dass dann von Facebook schon noch ein gewisses Interesse ist, da irgendwie mal was Handfestes zu haben am Ende, dass man dann auch in die Kameras halten kann und sagen kann, so, diese 3 Sachen haben wir geändert und jetzt sind wir, was diesen Punkt betrifft, endgültig raus aus dem Schneider von irgendwelchen sozusagen Anschüttereien von irgendwelchen Journalisten oder sowas in die Richtung. Und das war auch der Hintergrund, glaube ich, von dem Treffen, dass die auch gewisses Interesse haben, sozusagen Sachen irgendwie aus der Schusslinie zu bekommen, weil derzeit ist es halt schon so auf Facebook-Seite, dass man in Europa selten einen Bericht findet, der positiv noch von ihnen schreibt, sondern im Prinzip sind sie derzeit eigentlich unter Dauerbeschuss in Europa. Ne?
Das geht ja auch manchen Leuten schon auf die Nerven sozusagen, diese ständige Datenschutzdiskussion ist zum Beispiel bei einem Posting bei uns auf der Seite, geht so in diese Richtung. Jetzt aber mal so, kommen wir mal zu so einer philosophischen Betrachtung, Sie sind ja selbst eben 24, also wirklich Angehöriger der Generation, wo das überhaupt nicht wegzudenken ist aus dem täglichen Leben. Und es gibt da manchmal so einen Blick von außen, wo das so ein bisschen Kultur wertend oder vielleicht sogar ethnologisch betrachtet wird. Da waren zum Beispiel in der Sonntagsfaz waren jetzt letzte Woche 2 Artikel, einmal so ein Bericht, wo also ein Mädchen in Trinidad eben auf Facebook eine ganz andere Individualität einfach inszeniert. Die machte einfach eine Person, die sie eigentlich nicht ist, aber die sie dann darstellt. Und der zweite Ansatz war dann so, dass das ganze Facebook auch so ein Reflex auf die moderne Gesellschaft ist, wo also die normale analoge Geselligkeit so ein bisschen leidet und dass man da im Grunde genommen halt so einen sozialen Austausch irgendwie macht wie auf irgendwelchen Südseeinseln, wo irgendwelche Gegenstände ausgetauscht werden. Sie in der Altersgruppe eben, können Sie das nachvollziehen, dass so die ganze Kritik, dass das vielen Ihrer Altersgenossen total egal zu sein scheint, muss man sagen?
Also ich sehe die Verbindung von dem, was Sie vorher gesagt haben, zum Datenschutz jetzt persönlich nicht ganz. Vielleicht können Sie es noch genauer sagen. Was ich interessant finde, und ich glaube, das ist der Suchtfaktor Facebook, ist, du hast eine eigene Seite, wo du wichtig bist, wo sozusagen alle dir zuhören, was du sagst. Und das ist was, was, glaube ich, jeder Mensch ganz gerne hat. Deswegen, weil Sie zuerst auch diskutiert haben, wer da was hat. Ich finde es interessant, dass wahnsinnig viele Journalisten keine Facebook-Seite haben. Und meine Antwort darauf war, es ist eine Hypothese, aber vielleicht ist das Sendungsbewusstsein da im Beruf schon erfüllt, sodass man sozusagen privat nicht das Bedürfnis hat, sich dann noch sonderlich sozusagen zu inszenieren und seine Meinung zu verbreiten. Ne? Ja. Und das ist eigentlich der Suchtfaktor Facebook. Du musst da sein und du wirst geliked und es gibt ja auch kein Dislike. Also sie probieren ja dieses positive Environment zu schaffen. Sie probieren eine Seite zu kreieren, wo sich jeder Mensch geliebt fühlt sozusagen. Ne? Und das ist ihnen perfekt gelungen. Und ich finde es nur sehr spannend, weil ich sehe in meiner Generation, also jetzt gerade so Studentenschaft und in Wien, ich weiß nicht, das mag verschieden sein, schon eine sehr viel geringere Nutzung von Facebook als bisher. Also der große Hype, da sind wir, glaube ich, meiner Meinung nach über den Berg. Es wird mehr so zu diesem klassischen Kommunikationstool, wenn man irgendwie einen coolen Link online irgendwo gefunden hat, einen tollen Artikel, dann stellt man das da rein, ein tolles YouTube-Video, was auch immer, damit Freunde irgendwie was mitbekommen. Und ich merke, dass wenig von meinen Freunden noch so diese Status-Updates schicken, die Richtung, ich habe jetzt gerade Spaghetti gegessen oder sowas, die man ja am Anfangszeit sehr viel gelesen hat, wo ich dann eh teilweise drunter gepostet habe, bitte wieder von der Ausscheidung auch berichten, das wäre auch sehr spannend. Aber das hat man inzwischen gemerkt, dass es, glaube ich, relativ wieder zurückgeht. Also so diese total plumpe Selbstinszenierung ist zum Glück meiner Meinung nach rückläufig. Ne?
Ja, wobei ich habe jetzt gerade so im Bekanntenkreis sowas mitgekriegt, da ist meinetwegen war ein Pärchen, die sich gestritten haben und haben sich sehr gestritten. Er hat sie rausgeschmissen aus der Wohnung und hat dann anschließend offensichtlich auch in emotionaler aufgewühlt hat, hat sich eine Glatze geschnitten und hat dieses frisch selbstgeschossene Foto sofort bei Facebook reingestellt. Da konnte es also dann die Ex oder auch seine übrigen Freunde dann sehen. Das sind ja so Aktionen, die man früher bestenfalls einen sehr geringen Absenderkreis so gerichtet hätte. Und heutzutage ist das quasi an die ganze Welt. Und ist ja dann auch, wenn es schief geht, bleibt es auch für immer. Ist das nicht doch irgendwie eine andere Qualität, so der Selbstoffenbarung oder so? Aber es ist im Fernsehen ja auch so ähnlich.
Ja, es ist eine andere Qualität. Was ich das Interessante finde, gerade wenn man jetzt über Datenschutz redet, ist, da findet man vielleicht den Bogen zurück zu Ihrer Frage zuerst, ist, dass wir, glaube ich, noch nicht so ganz das Bauchgefühl für Datenschutz haben. Typischer Fall, wenn ich analog die Messages von Leuten, sprich Briefe aufreiße und den Inhalt scanne und ein riesiges Silo anlege, wo ich die ganzen Inhalte speichern würde und dann passende Werbung den Leuten zurückschicken würde, dann wäre das Orwell hoch 10 und alle würden ausflippen und jeder wird die Post fertig machen, so in die Richtung. Ne? Wenn Facebook genau das Gleiche tut, ist oft die Reaktion, naja, ist mir eh wurscht. Ne? Und das finde ich interessant, weil wir, glaube ich, und das ist die Frage, ob wir es jemals bekommen, so noch nicht wirklich ein Bauchgefühl für Digitales haben und oft ist Datenschutz oder Privatsphäre doch eine Bauchgefühlssache. Das kann man oft juristisch auch schwierig greifen, oft sozusagen begründend schwierig greifen, aber Leute haben so das Gefühl, naja, das will ich jetzt nicht gerade. Das ist so der typische Fall, ich will nicht, dass eine Kamera über meinem Bett hängt, wenn ich Sex habe. Ne? Und genau begründen kann man das oft nicht, aber es ist einfach ein schlechtes Gefühl. Und das finde ich das Interessante, wie sehr wir das im Digitalen haben oder nicht haben oder jemals bekommen würden. Ich glaube selber, ich habe auch noch kein 100%ig treffsicheres Bauchgefühl fürs digitale Leben. Das kann man auch auf andere Sachen ausdehnen, so in die Richtung, darf man jetzt MP3s da gratis runterladen und unter Anführungszeichen stehlen oder nicht. Sobald es nicht angreifbar ist und abstrakt und im Netz ist sozusagen unsere Wertung von richtig und falsch, glaube ich, noch viel eingeschränkter, als sie im analogen Leben ist. Vielleicht kommt es, vielleicht ist es einfach zu komplex, dass der Einzelmensch sich da die Wertung so leicht zutraut.
Ja, beziehungsweise der Wert, der sinkt vielleicht einfach. Man ist schneller bereit, diese Daten für etwas anderes herzugeben, nämlich zum Beispiel für Aufmerksamkeit.
Ja, also das ist ja auch das Ding, was Facebook probiert. Ne? Also poste mehr und mehr und mehr und damit du Interaktion bekommst, damit du auch wichtig bist. Ne? Die Leute, die das nicht wollen, da hat Facebook die andere Strategie. Wenn du es uns nicht selber gibst, dann holen wir es uns von jemandem anderen, so frei nach dem Motto, synchronisiere bitte mal dein ganzes Telefonbuch mit Facebook, damit wir von allen anderen Leuten auch noch mehr Infos kriegen. Also sie sind recht schlau, wie sie sozusagen Infos von jemandem bekommen. Und es gibt immer diese tollen Diskussionen, zum Beispiel, ich bin eh auf Facebook nicht in meinem echten Namen. Naja, wenn 500 wenn 50 Leute ihr iPhone schon synchronisiert haben mit deinem echten Namen und du selber einen falschen angegeben hast, dann wird Facebook einfach die Rechnung 1 zu 50 anstellen und weiß circa, wie du wirklich heißt. Also es sind gerade auf seiner Plattform, die so vernetzt ist, schwierig auch dem Einzelnen wirklich die Möglichkeit zu geben, da voll zu entscheiden, was drauf ist und nicht, weil Facebook zum Beispiel diese Zustimmung, die eigentlich jeder Einzelne geben müsste, nicht so sieht und zum Beispiel sagt, ja, es können auch einfach andere Leute für dich zustimmen und für dich veröffentlichen und wenn du es nicht willst, dann musst du dich halt wehren. Also es sind schon Regeln, die es eigentlich bisher gegeben hat, die da vollkommen über den Haufen geschmissen werden, wo ich gespannt bin, ob das dauerhaft halten wird oder ob man da irgendwann einmal endgültig den Chaos macht.
Die Radiowissen Online Talk. Wir gehen so langsam in den Endspurt auf die volle Stunde. Wir reden mit Max Schrems, der das US-Unternehmen Facebook im Hinblick auf die europäischen datenschutzrechtlichen Regelungen ganz schön aufs Korn nimmt. Die Frage, gab es schon einmal harte Kritik oder vielleicht Anfeindungen gegen Ihre Initiative oder auch gegen Ihre Person? Wie ist so die Resonanz? Und als kleines Zitat mal von unserer Website, jetzt mit der Bitte um Nachsicht, da schreibt also ein User, wenn der jetzt scheitert mit seiner Klage, wird er nach seinem Studium so einer, der massenweise Abmahnungen versendet.
Sicher nicht. Wie gesagt, ich mag ja nicht mal Anwalt werden. Das müsste man, glaube ich, für die massenweisen Abmahnungen bekommen. Na, es hat mich einfach persönlich geärgert und ich bin ein Mensch, jeder jeiert über Facebook seit Jahren. Und keiner tut was. Man liest hunderte Artikel von hunderten Leuten, die sich darüber aufregt, aber und jeder weiß auch, dass das nicht in Ordnung ist. Es ist ja nicht die Genialität der Nation gewesen, festzustellen, dass das nicht in Ordnung ist, sondern einfach einen Brief an die richtige Behörde zu schicken. Das ist ja vollkommen banale Sache, die wir eigentlich gemacht haben. Und generell die Resonanz ist meiner Meinung nach relativ positiv. Also wir kriegen auch direkt praktisch keine negativen E-Mails. Wir kriegen tonnenweise positive E-Mails. PS, es sind noch, glaube ich, 200 unbeantwortete in der Inbox. Sorry. Aber habe ich bisher relativ positiv gefunden. Das Problem ist, dass ich mich vollkommen als Protagonist sehe von einer Facebook-Story. Keiner schreibt jetzt über mich, weil der Max Schrems so wahnsinnig interessant ist. Die schreiben mir alle eine Facebook-Story und da gibt's halt einen Protagonisten, den man dafür verwendet. Ne? Und das wird teilweise verkennt mit Selbstinszenierung, mit der ist irgendwie wichtig. Also es ist auch interessant, weil Leute dann teilweise einen ansprechen und sagen, na, ist ganz toll, was sie da tun und da und so weiter. Und ich finde es total absurd. Also ich sehe mich total als Durchschnittsstudent, der halt da irgendwie an der richtigen Stelle an den richtigen Brief hingeschossen habe. Und weil Facebook einfach ein wahnsinniges Medienthema ist und jeder weiß, wenn er eine Facebook-Sendung, Facebook-Story hat, dann klicken ganz viele Leute drauf. Deswegen ist das so gehypt. Wenn wir genau das Gleiche mit Hausnummer Adobe gemacht hätten, würden wir hier jetzt sicher nicht sitzen. Aber das, ja, akzeptiert man so. Und ich finde medial eher interessant, sozusagen diese wie Medien funktionieren, diesen Hintergrundding, als wie live drinnen zu sein. Also ich finde es immer spannend, mit Journalisten rundherum zu reden, wie es in den Redaktionen zugeht, ob interveniert wird oder nicht. Solche Dinge interessieren mich an den ganzen Mediending zum Beispiel sehr viel mehr, als wie jetzt sozusagen ganz live da drinnen zu sitzen und irgendwas zu reden, wie jetzt gerade.
Bei Twitter schreibt Dennis C., wie würdest du, Max, dir ein offenes Social-Media-Netzwerk vorstellen? Offene Standards für Datenaustausch etc. oder Diaspora? Und bei Facebook gibt's noch was in eine ähnliche Richtung, nämlich wie Alternativen aussehen könnten. Angelika Steger schreibt, ich wäre einverstanden, einen Beitrag zu zahlen für mehr Datenschutz beim Gesichtsbuch. Also sie wäre auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Kann sich Facebook tatsächlich verändern, entweder durch juristischen Druck oder indem man Leute bereit sind, Geld dafür zu bezahlen? Oder wird es dann doch ein anderes soziales Netzwerk sein, was dann letztlich die Forderungen erfüllen wird?
Also ich glaube, die dauerhafte Lösung wäre ein einheitlicher Standard zum Datenaustausch von verschiedenen Anbietern. Das heißt, ich kann mir dann wirklich meinen Anbieter aussuchen und dadurch wird der Markt so dynamisch und so viel Gas drinnen sein, dass sich die Anbieter gar nicht mehr trauen können, das zu tun, was jetzt Facebook macht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute keine Facebook-Aktien kaufen werde, weil früher oder später wird die Europäische Union genau das tun. Weil wenn du einen Monopolisten hast mit Marktanteilen von über 90%, dann kommt die Politik schnell am Plan. Interessant wäre auch das Bezahlmodell, wenn man sich vorstellt, nach diesen Börsenzahlen, die es gibt. Ich habe mir das mal ausgerechnet, so plus minus kostet ein Facebook-Nutzer 7-8 Euro im Jahr. Also das ist das, was man was Facebook durch Werbung und so weiter durch einen Nutzer bekommt. Ne, 7-8 Euro, das sind circa 50 Cent, ein bisschen mehr. Also 7-8 Dollar sind 50 Cent, Euro-Cent im Monat. Das wäre ich durchaus bereit zu zahlen, wenn sozusagen diese ganzen Datenanalysen nicht passiert. Die sollen ja auch was verdienen, das ist ja auch unbedingt notwendig. Ne?
Ja, das ist also sozusagen ein Angebot über den großen Teich, ohne natürlich auch wirklich jetzt mal einen Hinweis auf mögliche Alternativen. Also es wird sich zeigen, Sie haben es davon auch gerade gesagt, die ganz große Boomzeit könnte möglicherweise vorbei sein. Das schreiben auch andere Netzstellen. Was auf jeden Fall auch vorbei ist, ist unsere Sendung jetzt gleich. Wir laufen auf die volle Stunde zu. Unser Gast war Maximilian Schrems, Jurastudent und Facebook-Kritiker aus Wien zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und alles Gute für die Zukunft. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, auch unseren Hörerinnen und Hörern hat es Spaß gemacht. Natürlich weiterhin auch Anregungen, Lob, Kritik, Feedback. Auch nach der Sendung ist es möglich und auch nach der Sendung werden wir darauf noch reagieren. Dann sagen wir einfach von hier aus in Köln Tschüss nach Wien und einen schönen Tag noch. Hier im Studio verabschieden sich also Michael Gessert und
Thomas Reintjes.